einige Verse aus Psalm 37. Ärgere dich nicht über die schlechten Menschen. Beneide die nicht, die Unrecht tun. Denn sie werden wie Gras verdorren und wie Blumen verwelken. Freu dich am Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Deine Unschuld wird er sichtbar machen, so hell wie das Licht des Tages. Und die Rechtmäßigkeit deiner Sache wird leuchten wie die Mittagssonne. Die Gottlosen ziehen ihre Schwerter und spannen die Bogen, um die Armen und Unterdrückten zu töten, um die, die aufrichtig sind, zu ermorden. Doch am Ende wird man ihnen ihre eigenen Schwerter ins Herz stoßen, und ihre Bogen werden zerbrochen werden. Schau auf die, die ehrlich und gut sind, denn von denen, die den Frieden lieben, liegt eine wunderbare Zukunft. Die Gottlosen aber werden vernichtet werden. Sie haben keine Zukunft. Der Herr hilft denen, die ihm vertrauen. Er ist ihre Zuflucht in Zeiten der Not.
Wir haben die Predigt heute in vier Teile eingeteilt, also einen mehr, als es die treuen Gottesdienstbesucher gewohnt sind. Im ersten Teil wollen wir zunächst einige biografische Details zum Leben Edith Steins nennen. Ich hoffe, das ist für all diejenigen, die Edith Stein schon kennen, jetzt nicht nur langweilig. Und genau, wir steigen mal mit einem Bild ein. Also so sah Edith Stein aus. Edith Stein wurde 1891 als elftes Kind einer jüdischen Familie in Breslau geboren. 20 Jahre später bestand sie das Abitur mit Auszeichnung. Anschließend begann sie ein Studium der Germanistik, Geschichte, Psychologie und Philosophie, ja auch in Breslau. Und weil sie so viel Spaß an der Philosophie fand, studierte sie das darauf folgend noch weitere 2 Jahre in Göttingen. Also schon eine sehr außergewöhnliche Karriere für eine Frau in dieser Zeit. 1916 promovierte sie summa cum laude bei Edmund Husserl, der hier in Freiburg auch an der Uni in Philosophie tätig war. Die Arbeit an ihrer Promotion führte sie schließlich auch nach Freiburg, wo sie sich anschließend insgesamt auch niederließ, zunächst um als wissenschaftliche Assistentin bei Edmund Husserl zu arbeiten. Durch ihre privaten und wissenschaftlichen Studien stieß sie 1921 auf Teresa von Avila, einer Ordensfrau. Und diese Biografie von Teresa von Avila war ganz bedeutsam dann für ihr eigenes Leben. Edith Stein selbst sagte nach der Lektüre: "Ich begann zu lesen, war sofort gefangen und hörte nicht mehr auf bis zum Ende. Als ich das Buch schloss, sagte ich mir, das ist die Wahrheit." Ich frage mich, wer von uns schon mal ein Buch gelesen hat, das ihn so in seinen Bann gezogen hat und wo man hinterher sagt, genau das, was ich gelesen habe, das ist genau das, was ich als Wahrheit empfinde. Ihre persönliche Suche nach der Wahrheit innerhalb der Religion war damit an ein Ziel gelangt. Diese Wahrheitssuche ist etwas, was das Leben von Edith Stein bis zu diesem, ihrem 30. Lebensjahr, rundum begleitet hat. Was ist eigentlich die Wahrheit? Nachdem sie sich nie wirklich für den jüdischen Glauben interessiert hatte und ihre Wahrheitssuche ausschließlich dann zunächst mal auf intellektueller Ebene fortgesetzt hatte, ließ sie sich 1922 in Bad Bergzabern in der Pfalz taufen. Ihre Familie hatte mit dieser Entscheidung große Schwierigkeiten. Ihr Vater war zu dem Zeitpunkt schon längst verstorben, aber ihre Mutter war wirklich tief getroffen aufgrund dieses Schrittes. Ihrer Mutter sagt man nämlich nach, sehr stolz auf ihre jüdische Abstammung zu sein und sich stets an die jüdischen Gesetze zu halten. Und Edith Stein hat sie auch zunächst immer in die Synagoge begleitet, aber die Mutter merkte doch, dass kein persönliches Interesse dahinter steckte. Und dass sie sich schließlich komplett gegen den Glauben der Familie entschied, machte die Mutter sehr traurig. Edith Stein schrieb, dass sie die Mutter nie hatte weinen sehen, außer in dem Moment, in dem sie ihr von ihrem Übertritt in die katholische Kirche berichtete. Edith Stein ist persönlich nach Breslau gefahren, um der Mutter die Entscheidung mitzuteilen und ist daraufhin noch ein halbes Jahr geblieben. Aber sie hat gesehen, dass es mit ihrer Mutter sehr viel gemacht hat. Nach diesem Besuch bei der Familie entschied sich Edith Stein, Karmelitin, also Ordensfrau zu werden. Allerdings dauerte es noch einige Jahre, bis ihr Wunsch sich tatsächlich erfüllen sollte, und in dieser Zeit unternahm sie, doch wissenschaftlich ja sehr gut ausgebildet, Vortragsreisen in Deutschland und reiste auch quer durch Europa. 1934 erhielt sie schließlich nach einer Probezeit das Ordenskleid und den Namen Theresia Benedicta vom Kreuz, die vom Kreuz Gesegnete. 1935 legte sie ihr erstes Profess ab und 1938 das ewige Profess. Noch davor war ihre Schwester Rosa, ihre leibliche Schwester, zu ihr in den Orden gezogen. Also es hat sich geistlich gesehen dann eine Spaltung in der Familie aufgetan. Der eklatante Judenhass Mitte der 30er Jahre trug bei Edith Stein zu einer immer stärker werdenden Verbindung mit ihrem Volk, mit den Juden bei. Also es war nicht so, dass die Edith Stein nach ihrer Taufe ihrem Eintritt in die katholische Kirche sich von den Juden entfernt hatte. Die Juden blieben für sie wichtig. Sie erkannte sie nach wie vor als ihr Volk und als eine ganz wesentliche Wurzel ihres eigenen Lebens an. Zum Schutz vor den Nationalsozialisten wurden Edith Stein und ihre Schwester nach Holland gebracht, nach der Besetzung Hollands nach Maastricht beordert. Dort grüßte sie nicht vorschriftsmäßig mit Heil Hitler, sondern mit Gelobt sei Jesus Christus. Die Schwestern mussten bald darauf ihre Ordenskleider mit dem gelben Judenstern kennzeichnen. Am 2. August 1942 wurden beide von SS-Soldaten im Kloster abgeholt. Am 9. August kamen sie in Auschwitz an und wurden noch am selben Tag in Auschwitz vergast. 1987 wird Edith Stein von Papst Johannes Paul II. Als erste jüdische Frau selig und 1998 heilig gesprochen. Soweit mal ein Überblick über dieses doch sehr bewegte Leben. Und dann noch kurz zu ihrer Bedeutung für Freiburg. Sie hielt sich seit Beginn ihrer Promotion hier auf und daran erinnern einige Dinge. Zum einen ein weiteres Foto. Es gibt in Freiburg die Edith-Stein-Schule. Die kennen vielleicht manche von euch. Die befindet sich im Freiburger Westen. Und es gibt ein Edith-Stein-Studentenwohnheim. Genau oben links sehen wir es. Und wir haben, deswegen sagte ich zu Beginn, man kann hier über sie stolpern. Es gibt in Freiburg gleich drei Stolpersteine, die an sie erinnern. Drei, weil sie ihren Wohnort, also innerhalb Freiburgs, dreimal gewechselt hat. Diese Steine, den wir hier sehen, der befindet sich in der Zasiusstraße, für diejenigen, die ortskundig sind. Es gibt aber auch noch Stolpersteine in der Goethestraße und in der Riedbergstraße. Wem diese Straßennamen etwas sagen, vielleicht, wenn ihr mal in der Gegend seid, achtet mal darauf. Hier werden wir an Edith Stein und ihren Wohnsitz erinnert. So viel zur Biografie.
Ja, ich möchte etwas sagen zu der Bedeutung, dass Edith Stein vom Ursprung her Jüdin gewesen ist. Sie ist also in einer jüdischen Familie aufgewachsen und nicht nur in einer von der Abstammung her jüdischen Familie, sondern in einer Familie, in der es auch wichtig war, diese jüdische Tradition. Und die Mutter wollte diese Tradition weitergeben und musste erleben, dass ihre Tochter nicht nur sich von der jüdischen Tradition distanziert, sondern dann auch noch zum katholischen Glauben übertritt und dann nicht nur einfach nur katholisch wird, sondern dann auch noch Ordensschwester wird. Und letzten Endes hat sie ja im Grunde genommen den maximalsten Wandel gemacht, den man so haben kann. Sie ist dann nicht nur Ordensschwester geworden, sondern selig und dann auch noch heilig gesprochen worden. Also mehr kann man ja, konnte man zumindest zu dem Zeitpunkt als Frau in der katholischen Kirche nicht mehr werden. Und ja, es ist auch heute ja noch in diese Richtung beschränkt. Es ist immer ein schmerzhafter Prozess, wenn Kinder in eine ganz andere Richtung gehen, als die Eltern ihr Leben gestaltet haben. Und das gilt im Grunde genommen für alle Religionsgemeinschaften. Das gilt für jüdische Religionsgemeinschaften, das gilt genauso gut für Christen, wenn christliche Eltern erleben, dass ihre Kinder einen ganz anderen Weg einschlagen. Das gilt für Muslime. Aber das gilt eigentlich nicht nur für religiöse Gemeinschaften, sondern auch für andere Leute. Stellt euch mal ein vegetarisch-veganes Ehepaar vor, dessen Kind als Berufs- und Schmetzger äußert. Oder zwei Alt-Hippies aus der Kommune, dessen Kind nach London geht, um Investmentbanker zu werden. Die Schwierigkeit, wenn Kinder ihren eigenen Weg gehen und sich gegen das entscheiden, wo sie herkommen, ist, denke ich, immer für alle sehr, sehr kompliziert. Sowohl für die Eltern, als aber natürlich auch für die Kinder, die ja eigentlich ziemlich genau wissen, was sie ihren Eltern damit antun. Und wenn sie es nicht wissen, werden sie spätestens erfahren, wenn ihre Kinder dann wieder einen ganz anderen Schritt gehen. Nun ist dieses Verhältnis der Edith Stein, das Verhältnis Judentum, Christentum und wie sie dem gegenüberstand, eine relativ fummelige Sache. Und das liegt daran, dass diese Bekehrung vom Judentum zum Christentum ganz leicht instrumentalisiert werden kann. Und von daher muss man sehr, sehr vorsichtig sein, was man dazu sagt. Und wenn man im Internet mal recherchiert, dann stellt man fest, dass von jüdischer Seite das ja sehr kritisch gesehen wird, wenn davon die Rede ist, dass sie Edith Stein da heilig gesprochen ist und so. Und auf dem christlichen Bereich wird das relativ deutlich dargestellt. Bitte mal ein Bild. Weiter noch. Dab. Ja. Das ist eine Statue in einer Kirche in Rom, wo man Edith Stein sieht. Und sie hat die Tora in der Hand und gleichzeitig das Kreuz. Das liegt daran, dass sie als Kreuzesnamen einen Namen hat, der sich auf das als Ordensschwester einen Namen hat, der sich auf das Kreuz bezieht, denn sie führt als Ordensschwester den Namen Theresia Benedicta a Cruce, also die heilige Theresa gesegnet vom Kreuz. Es ist also sehr schwierig, da was zu sagen, und ich will auch gar nicht darauf abheben, da ist jemand für seinen Glauben gestorben und so, weil das sind wahrscheinlich Vorbilder, die man serviert kriegt, wo man nur innerlich zusammenzuckt und denkt, ha ja, wenn ich jetzt nicht als Märtyrer sterbe, was soll ich dann für ein Vorbild haben? Ich möchte das von einem anderen Blickfeld aus sehen. Da ist eine Frau, die hat sich, aus welchen Gründen auch immer, maximal weit von ihrem Ursprung entfernt, indem sie katholische Ordensschwester geworden ist. Das heißt, mehr kann man ja kein neues Leben beginnen und mit dem Alten brechen. Und dann muss sie erleben, aus der historischen Situation heraus, dass sie ihre Vergangenheit, ihre Abstammung, ihre ursprüngliche Religion wieder einholt. Auch wenn sie Ordensschwester ist und Theresa Benedicta heißt, ist sie für die Nazis ein Jude. Und gehört sie zu einer Rasse, die ausgelöscht werden sollte, ja sogar ausgelöscht werden muss. Das heißt, egal was sie getan hat, ihre Vergangenheit holt sie wieder ein. Und ihre Vergangenheit ist nicht von ihr abtrennbar. Wir als Christen haben auch eine Vergangenheit, von der wir uns nicht abtrennen können. Und wir haben als Christen auch eine jüdische Vergangenheit. Jesus Christus war nicht Christ. Er war Jude. Er war beschnitten. Er war Teil des jüdischen Volkes. Und nicht nur das, Jesus in seinen Handlungen, in das, was er getan hat, in das, was er gepredigt hat, all das bezog sich auf jüdischen Hintergrund. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht Jesus verstehen, erkennen, begreifen, wenn wir nicht seinen jüdischen Hintergrund wahrnehmen. Die erste Bibel der Christen waren nicht die Paulusbriefe, sondern war das Alte Testament. Die Verheißungen, die die Christen in Jesus erfüllt sahen, waren Verheißungen, die sich im Kontext des jüdischen Glaubens ergeben hatten. Das heißt, uns geht es als Christen genauso wie Edith Stein. Wir haben eine jüdische Vergangenheit. Und wir können vielleicht so tun, als wenn das nicht so wäre. Aber da machen wir uns was vor. Und um sozusagen unser Leben in Gänze leben zu können, unseren Glauben in Gänze glauben zu können, müssen wir das annehmen, dass wir als Christen einen jüdischen Hintergrund haben. Nur die Tatsache, dass die christliche Religion so eine große Religion geworden ist, so eine große Ausbreitung bekommen hat, nur diese Tatsache hat bewirkt, dass wir im Lexikon für Religionen als Weltreligion geführt werden und nicht als jüdische Sekte, wie es im ersten Jahrhundert den Römern erschien. Eine spezielle jüdische Sekte, die ziemlich viel Ärger unter den Juden bringt und die überall im ganzen Reich die jüdischen Synagogen aufmischt. Wenn wir Glauben richtig verstehen wollen, müssen wir das sehen, dass wir eine jüdische Vergangenheit haben, dass wir die Fortführung, eine Fortführung des jüdischen Glaubens sind. Und das bedeutet auch, dass genauso wenig wie Edith Stein sich von ihrem Volk trennen konnte, ihr Schicksal von ihrem Volk trennen konnte, so können wir als Christen unser Schicksal trennen vom jüdischen Volk, vom jüdischen Glauben. Manchmal in dieser Welt denken wir, das ist alles weit weg, was in dieser Welt geschieht. Und wir leben hier unser Leben und wir haben nichts zu tun mit dem, was am anderen Ende der Welt geschieht. Was am anderen Ende der Welt an Christen geschieht. Was am anderen Ende geschieht mit Menschen jüdischen Glaubens. Was in irgendeinem Stadtteil ganz weit weg von mir geschieht. Aber das ist nicht so. Die Geschichte von Edith Stein lehrt uns, dass diese Verwandtschaft, dass diese Herkunft, dass diese Gemeinschaft uns immer wieder einholen kann. Auch in Situationen, die wir vielleicht gar nicht vorhergesehen haben. Heute sind es vielleicht irgendwelche jüdische Mitbürger. Heute sind es vielleicht Christen in irgendwelchen Ländern weit weg. Aber dass es irgendwo anders ist, heißt es nicht, dass es nicht uns auf einmal auch erwischen kann. Von daher ist es naiv zu denken, wir können uns davon loslösen, von der Gemeinschaft der Christen weltweit und von der Gemeinschaft mit den Juden. Und in dieser Hinsicht, denke ich, sollte Edith Stein uns ein Vorbild sein. Ganz jenseits von dem, dass sie eine außergewöhnliche Frau ist und wahrscheinlich mehr Mut hatte, als zumindest ich je in meinem Leben aufbringen werde. Aber allein daran, dass wir an ihrem Lebenslauf sehen können, dass es Dinge gibt, denen man nicht ausweichen kann und die man nicht verleugnen kann, sondern die man nur bejahen kann und in sein eigenes Leben hineinnehmen kann. Wir als Christen haben eine jüdische Herkunft. Wir als Christen sind eine Gemeinschaft weltweit. Das ist ein Vorbild, was Edith Stein uns gibt.
In der Einleitung sagte ich ja, dass Edith Stein keineswegs ein rundes, glattes Leben hatte. Also sie hatte viele Schwierigkeiten, die sie bekämpfen wollte und an denen sie größtenteils auch leider gescheitert ist. Jetzt könnte man sich fragen, okay, was hat es mit mir zu tun? Also sind diese Probleme, die sie hatte, nicht hauptsächlich aufgrund der historischen Situation zu verstehen, der Tatsache, dass es eben als Jude äußerst blöd war und besonders tragisch in Deutschland gelebt zu haben im 20. Jahrhundert. Aber es gibt tatsächlich eine Erfahrung, die Edith Stein in ihrem Leben machen musste, die, glaube ich, für viele von uns nicht fremd ist. Und zwar die Erfahrung, ein Ziel nicht zu erreichen, mit ansehen zu müssen, wie einem eine Aufgabe wirklich immer mehr entgleitet. Sich irgendwann eingestehen zu müssen, dass sein Traum wohl jetzt tatsächlich ausgeträumt ist. Vielleicht haben manche von euch die Erfahrung auch schon gemacht. Es beispielsweise erlebt, dass ein Traumjob, für den man alles getan hat, der vielleicht seit einem Sandkasten oder so im Kopf irgendwie herumspuckte, dass der letztlich unerreicht blieb. Eine Beziehung, die nicht hielt oder vielleicht sogar gar nicht erst zustande kam, dass der Kinderwunsch unerfüllt blieb. Vielleicht musstet auch ihr euch eines Tages zwischen Beruf und Familie entscheiden oder zumindest in einem Bereich deutliche Abstriche machen, um wenigstens eines voranbringen zu können. Diese eure Erfahrungen waren auch die Erfahrungen Edith Steins. Es war nie ihr Plan gewesen, Glaubensvorbild oder auch nicht überhaupt Ordensfrau zu werden. Und es sah für sie zu Lebzeiten noch nicht mal danach aus, als würde ihr der Glauben zu etwas Positivem gereichen. Schließlich brachte sie ihre jüdische Abstammung ins KZ und die katholische Kirche konnte oder wollte, das ist historisch umstritten, ihr nicht dabei helfen. Vielleicht war es ihr Glück, dass sie ihren Glauben allein aus der Liebe zur Wahrheit lebte, der Wahrheitssuche, die sie ihr ganzes Leben lang umgetrieben hat. Wenn sie den Glauben gelebt hätte, um anderen Menschen zu gefallen, wenn sie Gutes getan hätte, um bei anderen im Ansehen zu steigen, ich glaube, dann hätte sie das Leben nicht lange durchhalten können. Aber eigentlich wollte sie mit ihrem Leben ja auch etwas ganz anderes anfangen. Sie hatte wohl, so meint man zumindest historisch gesehen, durchaus von der Ehe geträumt, hat wohl auch mindestens 2 Beziehungen geführt, die sie aber beide menschlich sehr enttäuschten. Am ausdauerndsten begleitete sie aber der Wunsch, als Wissenschaftlerin Karriere zu machen. Neugierig, interessiert, hochbegabt, sie hat das Abitur mit Auszeichnung bestanden, die Promotion summa cum laude abgeschlossen. Alles Eigenschaften, die ihr eigentlich den Weg in die Wissenschaft oder in Richtung universitärer Karriere hätten ebnen sollen. Und dieser Wunsch, der bestand wohlgemerkt auch noch nach ihrer Taufe. Also es war nicht so, dass sie den Glauben an Gott gefunden hat und danach sämtliche anderen Ziele aus dem Blick verloren hat. Der bestand für sie auch noch nach der Taufe. Zwischen 1919 und 1932, also über 13 Jahre hinweg, versuchte sie insgesamt 4-mal ihre Habilitation einzureichen. Erst gelang es ihr nicht, weil sie eine Frau war. Edmund Husserl, ihr Doktorvater, schrieb über sie, wenn Frauen irgendwann zur Habilitation zugelassen werden sollten, dann würde ich Edith Stein wärmstens empfehlen. Und als es dann schließlich soweit war, durfte sie sich nicht mehr habilitieren, weil sie Jüdin war. 1933 wird ihr schließlich völliges Lehrverbot erteilt. Und noch im selben Jahr fasst sie den Entschluss, in den Orden einzutreten. Jetzt könnte man sich fragen, wenn man merkt, ich erreiche meine Ziele nicht mehr, ich schaffe das nicht, was ich mir vorgenommen habe, ich gehe in den Orden, kann es sich dabei um einen Schritt handeln, vielleicht der Welt zu entkommen, wenn mir alle nicht mehr wohlwollend gesinnt sind, warum gehe ich dann nicht einfach ins Kloster, in eine vermeintlich heile Welt, wo ich mich nicht mit Leuten auseinandersetzen muss, die einfach nicht anerkennen wollen, was ich tue. Endlich in Ruhe gelassen zu werden und keinen weiteren Demütigungen mehr ausgesetzt zu sein. Eins ist offenkundig, bei dem Karmel, dem Orden, den sich Edith Stein ausgesucht hat, handelt es sich um eine Gemeinschaft, die ihren Ursprung in der Heimat der Juden, also in ihrem eigenen Volk, und ihre Hauptaufgabe in einem meditierenden vor Gott stehen sieht. Diese Anbetung Gottes ist in dem Fall aber nicht als Selbstzweck zu sehen, sondern als Aufgabe und Verantwortung. Wir treten für die Juden auch im Gebet ein und es bestimmt unser Leben. Im säkularen Bereich daran gehindert, in die Welt zu wirken, versucht sie das nun also auf geistliche Weise. Dort nimmt sie die Verantwortung wahr und dort gelingt es ja auch, diese Verantwortung zu tragen. Durch Gebet und Opfergemeinschaft wendet sie sich den Menschen zu, deren Leben und Schicksal ihr natürlich sehr vertraut waren durch ihre eigene Abstammung. Den Juden, deren Krise sich in den 30er Jahren rapide zuspitzt. Wenn wir uns also fragen, was Edith Stein in einer Predigtreihe über Glaubensvorbilder soll, dann können wir an eins denken. Edith Stein hat ihren Glauben Familie und Freunden letztlich zum Geschenk gemacht und ist den Weg der Juden bis zum bitteren Ende im KZ mitgegangen. In der Welt konnte sie für die Juden nichts tun. Sie hat einen Bittbrief an den Papst geschrieben, der, das ist auch historisch immer wieder fraglich, aber der wohl unbeantwortet blieb oder der zumindest nicht die gewünschte Wirkung zeigte. Und letztlich ist sie mit dem jüdischen Volk gestorben. Und gemeinsam mit uns ist ihr dabei die mehrfache Erfahrung des Scheiterns und Zurückgewiesenwerdens, sowohl von ihrer eigenen Familie, die Mutter, die ja, wie ich schon sagte, schwer gekränkt war, als auch von Freunden und Kollegen. Und dennoch würde wohl niemand ihr Leben als traurig bezeichnen. Es ist, denke ich, wichtig zu sehen, dass das Leben aus vielen verschiedenen Facetten besteht. Es gibt Facetten, die leider bei ihr nicht so gelaufen sind, wie sie es sich gewünscht hat. Das Thema Beziehung, das Thema Beruf. Aber sie hat doch wohl, kann man, denke ich, sagen, ein sehr gelungenes Leben gehabt. Das zeigt auch die Aufmerksamkeit, die ihr noch Jahrzehnte nach ihrem Tod zuteil wird. Die Seligsprechung, die Heiligsprechung, ihre Bücher, die gelesen werden, nach wie vor oder vielleicht sogar immer stärker. Die Pläne sind zwar durchkreuzt worden, aber Edith Stein hat nachhaltig in das Leben anderer hineingewirkt. Und das, denke ich, ist ein positives Signal auch an uns, auf Dinge zu schauen, die auch gut laufen, auch wenn nicht alles immer so ist, wie wir es uns wünschen. Es gibt mit Sicherheit auch bei jedem Bereiche, die wirklich gut sind und womit er in das Leben anderer wirken kann.
Wir haben zu Beginn den Psalm 37 gelesen, einige Sätze daraus, und den möchte ich nochmal lesen. Ärgere dich nicht über die schlechten Menschen. Beneide die nicht, die Unrecht tun. Denn sie werden wie Gras verdorren und wie Blumen verwelken. Freue dich am Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Deine Unschuld wird er sichtbar machen, so hell wie das Licht des Tages. Und die Rechtmäßigkeit deiner Sache wird leuchten wie die Mittagssonne. Die Gottlosen ziehen ihre Schwerter und spannen die Bögen, um die Armen und Unterdrückten zu töten, um die, die aufrichtig sind, zu ermorden. Doch am Ende wird man ihnen ihre eigenen Schwerter ins Herz stoßen und ihre Bogen werden zerbrochen werden. Schau auf die, die ehrlich und gut sind, denn von denen, die den Frieden lieben, liegt eine wunderbare Zukunft. Die Gottlosen aber werden vernichtet werden, sie haben keine Zukunft. Der Herr hilft denen, die ihm vertrauen, er ist ihre Zukunft in allen Zeiten der Not. Vielleicht seid ihr ein bisschen zusammengezuckt, weil normalerweise, wenn in der evangelischen Kirche Psalmen gelesen werden, dann werden normalerweise so Sätze wie die Gottlosen werden vernichtet werden rausselektiert, weil das unschön ist. Ich finde, in dem Kontext von dem Leben von Edith Stein machen die Sätze von diesem Psalm Sinn und machen deutlich, dass hinter diesem Gericht Gottes auch was Sinnvolles steht. Für die Nazis war Edith Stein eine kleine, unbedeutende Frau, die erledigt werden muss, die zerdrückt werden muss wie Ungeziefer. Und für die Nazis war klar, dass die Juden keine Zukunft haben. Das Dritte Reich allerdings wird ewig bestehen. Und so wie in diesem Psalm formuliert, so ist es geschehen. Letzten Endes sind die, die zu den Waffen gegriffen haben und gedacht haben, sie würden die ganze Welt beherrschen können, sie sind an diesen Waffen gestorben. Und eine Frau wie Edith Stein, die einfach nur eine Randnotiz war, die ein rassistisches Ungeziefer war, so eine Frau, über die wird diskutiert, die wird als Vorbild gesehen. Wir sehen also, dass das, was in diesem Psalm drin steht, sehr wohl Sinn macht. Und die Frage ist, wie oft lassen wir uns von irgendwelchen Trends beeinflussen, von denen die Welt gerade sagt, das ist ewig, das gilt von jetzt ab immer, das ist genau das. Wenn du das verpasst, dann hast du dein ganzes Leben verpasst. Und wo werden die mächtigen und wichtigen Leute dieser Welt bleiben? Die, die unser Leben bestimmen? Werden sie wirklich für immer bleiben? Oder werden sie verblassen? Spätestens dann, wenn sie vor Gottes Thron stehen und angesichts der Ungerechtigkeit in dieser Welt und angesichts der Arroganz des Bösen, bin ich persönlich heilfroh, dass sich jedes Knie irgendwann einmal vor Jesus beugen muss. Stellt euch Adolf Hitler vor, als kleinlauten Sünder, der vor dem Juden Jesus die Knie beugen muss und bekennen muss, gelobt sei Jesus Christus. Das ist eine Hoffnung, finde ich, die in diesem Psalm drin steckt. Die verfolgte Edith Stein, ihre Seligsprechungen. Ich meine, das kann man von protestantischer Seite sehen, wie man will. Aber wie wird sie vor Jesus stehen? Mit welcher Freude wird sie ihre Knie vor Jesus beugen, von dem sie weiß, dass er alles für sie getan hat? Wir können also sehen, dass in dieser Welt nicht alles so ist, wie es ist. Wir hören jetzt ein Instrumentalstück und ich möchte euch einladen, entweder über diesen Text nachzusinnen oder aber eure Gedanken schweifen zu lassen, zum Beispiel die Fragestellung, was für Dinge gibt es, von denen ich mich beherrschen lasse, wo ich denke, das ist super wahnsinnig wichtig und in Wirklichkeit ist es vielleicht null und nix.